Es ist ein Tag in der Woche. Es ist der erste Tag in der Woche. Es ist die Woche des Passafestes. Das Fest, in dem sich das Volk Israel daran erinnert, dass Gott sie herausgeführt hat. Herausgeführt aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Unterdrückung. Damals, als sie ein Volk waren, das kein eigenes Land hatte, nicht über sich selbst bestimmen konnte, sondern das Arbeit auferlegt bekommen hat von den Ägyptern. Es ist die Woche des Passafestes. Und am ersten Tag dieser Woche kommt auf einmal ein Tumult auf. Viele Leute ziehen hinaus vor die Stadt. Man hört, da kommt einer aus Galiläa. Ein großer Lehrer, Jesus kommt, der große Wunder tut. Es ist die Zeit des Passafestes und Jesus kommt nach Jerusalem, um dort an den Auszug aus Ägypten zu erinnern. Er kommt nach Jerusalem, um das Passamahl zu halten. Und eine große Menge empfängt ihn. Da, genau da. Jesus zieht nach Jerusalem ein und viele Menschen stehen an der Straßenseite, an den Rändern der Straße. Sie legen Palmzweige auf die Straße. Sie legen ihre Gewänder auf die Straße, sodass er dort gut auf dem Esel langgehen kann, ohne dass der ganze Staub aufgewirbelt wird und alles staubig wird. Eine große Freude kommt bei den Juden auf in Jerusalem. Sie singen, gepriesen sei Gott, Hosianna. Heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt. Da kommt er, der große Retter, der Wunder tut, das ist er bestimmt, der von Gott verheißene Messias. Der Retter, der Israel wieder herausführen wird aus der Unterdrückung durch die Römer, der die Römer aus dem Land werfen wird, der Israel wieder zu einer unabhängigen Nation machen wird, der Israel wieder einen Namen geben wird. Das ist er, der König Israels, der Nachfahre Davids, der wieder das Königreich installieren wird und von Jerusalem aus herrschen wird. Ganz bestimmt, das ist er. Das ist ein Grund zur Freude für die Israeliten damals. Und sie singen Hosianna, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Das ist ein Psalm. Sie zitieren den Psalm 118. Hosianna, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Das ist ein Teil aus Psalm 118, genauer gesagt, das Ende des Psalms. Es ist ein Dankpsalm und er dankt für Gottes Hilfe. Er dankt dafür, dass Gott da ist, wenn man eingeengt wird, in die Enge getrieben ist, dass Gott dann nicht tatenlos zusieht, sondern das Heft des Handelns ergreift. Er zieht los und befreit die in die Enge getriebenen. Und dieser Psalm lobt Gott genau dafür. Er dankt dafür, dass Gott das nicht egal ist, sondern Gott kommt und Israel hinausführt. Und genau das ist die Erwartung, die die Israeliten hier an Jesus haben. Da kommt er, der so große Wunder tut, der Messias Gottes, der von Gott gewollte und eingesetzte König, der Nachfahre Davids kommt, der die Römer hinauswerfen wird und Israel wieder zu einer Großnation macht. Dort kommt Jesus hinein nach Jerusalem. Ein triumphaler Einzug, wie es ihn sonst nicht häufig gab. Und 5 Tage später ist dieser Hoffnungsträger Israels tot. Er stirbt am Kreuz, von den Römern hingerichtet. Israel bleibt unter römischer Herrschaft. Im Jahre 70 nach Christus, knappe 40 Jahre später, wird der Tempel in Jerusalem von den Römern niedergerissen. Die Israeliten werden wieder zerstreut. Es geht hinaus in alle Welt. Und erst 2000 Jahre später gibt es wieder im Heiligen Land ein Israel. Und erst 2000 Jahre später kommen die Juden wieder zurück. Es kommt ganz anders als erwartet. Die Erwartungen Israels, sie treffen gar nicht ein. Es passieren ganz andere Dinge als das, was die Juden, die Israeliten von Gott und von Jesus erwarten. Jesus kommt auf einem Esel geritten. Er kommt nicht einfach daher spaziert und geht mit seinen eigenen Füßen in die Stadt. So, er tanzt nicht hinter der Bundeslade her, wie David das einst getan hat, als er die Bundeslade nach Jerusalem gebracht hat. Er kommt auch nicht, wie die römischen Feldherren nach einem siegreichen Feldzug, hoch zu Ross, von einem Kriegspferd, nach Rom oder Jerusalem eingeritten, mit all seinen Soldaten und den vielen wertvollen Schätzen, die erobert wurden, im Gepäck. Nein. Jesus kommt auf einem Esel, auf einem Lastentier, das für die Menschen eben das, was ein Lastentier tut. Es trägt Lasten, es entlastet den Menschen. Er kommt auf einem Esel und nicht auf einem Pferd. Als Kriegstier. Damals wurde das Pferd immer für den Krieg benutzt. Jesus kommt nicht zum Krieg. Er kommt als Friedenskönig. Er kommt als der König, der Frieden bringt. Er kommt auf einem Esel geritten. Und dieser Esel, das passiert nicht ohne Grund, dass Jesus auf diesem jungen Esel, ein ganz junges Tier, das gerade aus dem Mutterleibe gekommen ist, wenige Tage oder Wochen alt. In Sacharja 9 gibt es schon die Prophezeiung. Freue dich sehr, Tochter Zion. Brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Er ist arm und reitet auf einem Esel. Einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Und genau dieser König, dieser Retter, der da auf dem Esel kommt, der soll wieder Frieden bringen. Der soll ein großes Reich bauen, das vom einen Meer bis zum anderen reicht, vom Euphrat bis an die Enden der Welt. Und das lesen wir nicht in Johannes, aber in Matthäus, Markus und Lukas lesen wir, wie Jesus zu seinen Jüngern sagt, geht voraus in die Stadt, dort werdet ihr einen Esel finden. Bringt ihn her. Jesus weiß ganz genau, was da steht bei Sacharja. Und ganz bewusst wählt er diesen Esel aus. Und er sagt, schaut, erinnert euch an das, was Sacharja gesagt hat. Und hier bin ich. Hier komme ich auf dem Esel und bringe euch Frieden. Echten Frieden. Frieden mit Gott. Aber wie heißt es dann in Vers 16? Damals verstanden seine Jünger dies alles noch nicht. Aber als Jesus in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war, wurde ihnen bewusst, dass dieses Schriftwort sich auf ihn bezog und dass die Volksmenge ihn dementsprechend empfangen hatte. Auch wenn die Jünger und die vielen Menschen und die Pharisäer, die dort in Jerusalem zur Zeit des Passahs waren, sich in den heiligen Schriften Israels sehr gut auskennen, dann haben sie doch nicht unbedingt erkannt, dass hier Gott am Werk ist, dass hier Jesus ganz bewusst den Esel wählt. Denn im Moment, in dem Gott handelt, scheint es häufig so, dass Gott gerade nicht handelt. In dem Moment, in dem Gott handelt, in dem Gott zur Tat greift, scheint es häufig so, als sei man ganz alleine. Als müsste man das alles selbst durchlaufen, als wäre man allein gelassen. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte mit den Spuren im Sand. Da geht ein Mensch durch sein Leben und am Ende schaut er zusammen mit Gott auf sein Leben zurück und sieht im Sand Fußspuren. Ganz häufig sind es zwei nebeneinander, aber manchmal auch nur eine. Und es ist immer genau dann eine, wenn es schwierig wurde im Leben dieses Menschen. Wenn er durch die schweren Zeiten gehen musste, wenn er Leid erfahren hat, dann war da nur eine Fußspur. Und dann fragt dieser Mensch Gott, warum ist da nur eine Fußspur? Warum hast du mich alleine gelassen? Und Gott erwidert, nein, ich habe dich nicht alleine gelassen. An diesen Stellen habe ich dich getragen. Durch die schweren Zeiten trägt Gott. Und manchmal fühlt es sich gar nicht so an, sondern es wird erst in der Rückschau, wenn wir zurückschauen, erst dann wird es ganz häufig sichtbar. So war es auch bei mir. Ursprünglich hatte ich nach der Schule das Ziel, oder hatte ich mir gedacht, ich will Schauspiel studieren. Und habe mir gedacht, okay, in Bochum, da gibt es ein Schauspielprojekt, da gehe ich hin, es wird bestimmt gut. Habe mir gedacht, das passt perfekt, das wird sicherlich gut werden. Ich habe mir also auch keine anderen Pläne gemacht, sondern ich war sicher, das ist der Weg. Genauso wird es gehen. Und dann kam im August die Absage. Es wurde gesagt, nein, es wird nichts. Und dann saß ich da und habe mich gefragt, ja und jetzt? Was mache ich jetzt? Was soll ich jetzt tun? Wohin mit mir? Dann hatte mein Vater die Idee, dass ich auf die Bibelschule gehen könnte. Und ich bin auch auf die Bibelschule gegangen. Aber ich hatte immer noch im Hinterkopf, okay, Schauspielstudium. Da habe ich schon Lust drauf, das will ich trotzdem machen. Dann im Winter oder ja vielmehr im Frühling beginnt dann in Bochum auch ein Schauspielstudium an einer Hochschule. Habe ich mir also gedacht, okay, dann im Januar gehe ich zu dem Vorspielen. Ja, das wird bestimmt klappen, die werden mich bestimmt nehmen. Das hat auch nicht funktioniert. Und dann saß ich wieder da und habe mich gefragt, ja, was mache ich jetzt? Wohin mit mir? Und wenn ich zurückblicke, auch gar nicht erst jetzt, sondern schon ein halbes Jahr später, im Sommer 2021, dann sehe ich, wie Gott da schon seine Hände drin hatte. Ich merke, wie er schon auch vor Weihnachten 2019 Fäden gezogen hat, wie er schon die Samen gestreut hat, sodass ich dann im Sommer 2020 im Theologiestudium gelandet bin. So hat mein Vater mich gefragt, kannst du dir das nicht vorstellen? Weil er hatte sich selber darüber Gedanken gemacht. Und dann habe ich mich gefragt, als es als das Schauspielstudium nicht funktionierte? Wie wäre es mit einem FSJ, einem christlichen Freizeitheim? Könnte das für mich sein? Könnte das was sein? Das hat dann aufgrund Corona nicht funktioniert. Und so hat sich das immer weiterentwickelt, bis ich dann angefangen habe, Theologie zu studieren und jetzt hier im Praktikum bin und mich auf den Pastorenberuf vorbereite. Wenn man nach hinten schaut, offenbart sich Gottes Wirken häufig viel klarer, als wenn man in dieser Situation selbst ist. So baut auch Jesus kein weltliches Reich auf, das vom Euphrat bis an die Enden der Welt geht, vom einen Meer bis zum anderen, sondern er verkündet die Ankunft des Reiches Gottes. Er verkündet, dass Gott nahe kommt, in die Welt hinein kommt. Dass Gott anfängt zu handeln. Und so sehen wir von heute aus, wie sich da auch Gottes Handeln drin widerspiegelt. Wie in der Rückschau, wenn wir zurückblicken, wir sehen können, da handelt Gott. Aber das heißt nicht, dass die Prophezeiung aus Sacharja schon vollständig erfüllt ist. Wir haben auch in der Bibel die Prophezeiung aufs tausendjährige Reich und auf das vollendete Reich Gottes, das dann wirklich ein räumliches Reich wird, von den Enden der Erde bis zum Euphrat und wieder zurück. Wir haben Erwartungen, wie die werden manchmal enttäuscht. Aber vielleicht werden sie nur auf den ersten Blick enttäuscht. Denn Gott erhebt Israel nicht im Jahre 30 oder 40 nach Christus zu einer großen Nation, die den Römern die Stirn bieten kann, sondern Jesus stirbt am Kreuz. Für die Sünde der Menschheit. Und erst nachdem das geschieht, erkennen die Jünger, was da, wie Gott da am Werk war. Sie schauen zurück und sehen Gottes Handeln. Tja. Und manchmal gibt es ganz unterschiedliche Erwartungen, die wir haben. Während das Volk, das dort ist, Jesus zujubelt, es singt Hosianna, es sieht den König, den Retter Israels. Es sieht den, der Wunder bringt. Sie sehen in ihm den Messias, der der Menschen vom Tode wieder auferweckt. Er hat Lazarus aus dem Grab geholt. Der Lahme wieder gehen lässt. Durch ihn können Blinde wieder sehen. Sie sind sich sicher, das ist der Messias. Und sie laufen hinaus. Sie wollen ihn sehen. Sie wollen die Wunder sehen und sie selbst erfahren. Und die Pharisäer? Sie reagieren ganz anders. Sie haben ganz andere Erwartungen an diesen Messias. Ihre Reaktion ist von Neid geprägt. Die Pharisäer aber sagten zueinander, da seht ihr doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Neid. Schon vom frühesten Anbeginn des Wirken Jesu ist ihr Handeln auch von Neid geprägt. Denn Jesus laufen mehr Menschen hinterher. Es hören mehr Menschen Jesus zu als ihnen. Und sie sehen Jesus als Aufrührer. Einer, der die Macht an sich reißen wird. Und der uns Pharisäer als Heuchler darstellt, der sagt, wir halten die Gesetze Gottes nicht, wir nehmen das alles viel zu ernst und doch nicht ernst genug. Und wie fällt ihre Reaktion aus? Sie schmieden einen Komplott, um ihn zu beseitigen. und haben die Fäden in der Hand, wenn es darum geht, ihn ans Kreuz und an die Römer auszuliefern. Und nicht alle haben dieselben Erwartungen und Reaktionen, obwohl wir dieselben Voraussetzungen haben. Wir haben die gleiche Ausgangssituation und doch eine ganz andere Reaktion und Erwartung. Und ist das nicht ganz natürlich? Vielleicht sieht es aus wie die gleiche Ausgangssituation. Da kommt der Messias nach Jerusalem hinein, aber die Menschen, die da drumherum stehen, die haben doch ganz andere, ganz unterschiedliche Geschichten hinter sich. Manche haben immer nur von Jesus gehört, was sie falsch machen, wo sie was anders machen müssen. Andere sehen die Wunder, die er tut, die Zeichen, die gewirkt werden. Und wieder andere sind 3 Jahre mit ihm unterwegs gewesen. Und es sind alles verständliche Reaktionen, finde ich. Erwartungen. Erwartungen haben wir alle. Und sie sind ganz unterschiedlich. An ganz unterschiedliche Menschen, in ganz unterschiedlichen Bereichen und auch an Gott. Wir haben alle ganz unterschiedliche Erwartungen. Und häufig werden unsere Erwartungen erfüllt, häufig auch nicht. Ganz häufig kommt es ganz anders, als wir gedacht hätten. Ganz anders, vielleicht auch, als wir uns gewünscht hätten. Und vielleicht fragen wir uns, warum passiert das? Warum passiert das mir? Wo soll da ein Plan Gottes hinterstecken? Und vielleicht geht es dir genauso wie mir. Wenn du auf dein Leben zurückschaust, mag es kürzer oder länger sein. Wenn du auf dein Leben zurückschaust, siehst du dort das Handeln Gottes. Wenn ich auf meine 22 Jahre zurückschaue, kann ich dort schon ganz klar Gottes Handeln sehen. Ganz anders, als ich es vielleicht gedacht habe. Aber es ist da. Ja, gut, wenn Gott so häufig vielleicht ganz anders handelt, als ich es erwarte, und Erwartungen sowieso ganz unterschiedlich sind und vielleicht auch gar nicht unbedingt gute Erwartungen dabei sind, soll ich dann überhaupt Erwartungen haben? Wofür überhaupt erwarten? Erwartungen sind nicht schlecht. Wir dürfen etwas erwarten. Denn gerade, und wir dürfen auf etwas hoffen. Die theologische Woche, wo sich die Pastoren an der Hochschule treffen, wo Alexander jetzt diese Woche war, die hat sich genau damit beschäftigt. Mit Hoffnung. Wie können wir Hoffnung sein für die Welt und wie können wir das nach draußen hinaustragen? Hoffnung. Erwartung. Das ist nichts Schlechtes. Denn auch die ganzen Prophezeiungen, die wir in der Bibel finden, die Gott und die Propheten getroffen haben, sie zeigen uns Gottes Plan. Sie wecken Hoffnung in uns und lassen uns erwarten, das, was Gott noch Großes für uns vorhat. Aber ich glaube, Erwartungen sollen keine Scheuklappen für uns sein. Wenn wir unsere Erwartungen benutzen, um uns Scheuklappen aufzusetzen und nur geradeaus zu laufen, dann sehen wir nicht, was von links und von rechts kommt. Dann laufe ich nur immer weiter in Richtung Schauspielstudium und am Ende laufe ich vor die Wand und merke, das ist gar nichts für mich. Ich werde gar nicht glücklich darin. Oder es hat einfach keine guten Auswirkungen auf mich. Das heißt nicht, dass das in dem Schauspielstudiumsbeispiel unbedingt für mich der Fall ist. Aber wenn ich mir Scheuklappen aufsetze und nur ein Ziel verfolge, dann bin ich gar nicht offen dafür, wenn Gott sagt, ja, und geh doch mal ein bisschen hier weiter links. Ja, halt, stopp, da wird's gefährlich. Schritt zurück machen, rechts rum. Er hat den Überblick. Er weiß, was kommt, wo Gefahren lauern, wo Gutes auf uns wartet. Was erwartest du? Worauf hoffst du? Was erwartest du von Gott? Was hast du für Erwartungen und Hoffnungen in deinem Leben schon gehabt? Wo wurden sie enttäuscht? Vielleicht auf den ersten Blick. Und wenn du jetzt zurückschaust, vielleicht haben sie sich ganz anders schon erfüllt, deine Erwartungen und Hoffnungen. Ich möchte dir Mut zusprechen, Gottes Handeln in deinem Leben zu erwarten. Hoffe darauf, vertraue darauf, dass er auch bei dir handelt. Und lass dich überraschen. Ganz häufig handelt er anders, als wir denken. Wenn wir davon ausgehen, der Messias, der König der Welt kommt, Gott selbst wird Mensch. An Weihnachten, dann wird er bestimmt nicht am Ende in einer Futterkrippe im Stall zur Welt kommen. Wenn wir davon ausgehen, wenn wir erwarten und darauf hoffen, dass Gott kommt und uns und sein Reich baut, dann wird er doch bestimmt nicht sterben am Kreuz. Und doch passiert das alles. Er kommt ganz anders, als wir denken. Lass dich überraschen. Halte die Augen auf für Gottes Handeln in deinem Leben.
Ja, ihr dürft zum Segen stehen bleiben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Gottes Segen und herzliche Einladung zu einer Tasse Kaffee.